Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert vom Comparis Price Finder, dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy.
Heute ist der 30. November und das ist die 8. Ausgabe von unserem Digitalk-Podcast. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr uns gefunden und abgeladen habt. Ich bin der Matthias Schüssler, ich bestreite die Sendung heute allein. Der Roger Zedi ist dann nächste Woche wieder mit dabei. Heute sind der Urs Gattiker und der Theo Schmid meine Gäste. Theo Schmid ist Buchautor, gibt Kurs und macht Support und er ist Präsident vom Verein Wilhelm Tux. Der setzt sich für freie Software und offene Standards ein. Theo Schmid, der Verein heisst Wilhelm Tux. Wer ist denn der Reichsvogt Hermann Gessler?
Ja, das wird einfach so allgemein vielleicht die proprietäre Software gemeint, wo wie der Gessler damals einfach Abhängigkeiten schafft, die wir eigentlich nicht wollen haben im öffentlichen Bereich.
Und du bist Konsumentenschützer, der sich als Vertreter der Anwender sieht.
Ich habe tatsächlich mit der Stiftung für Konsumentenschutz zu tun. Ich habe für sie einen Ratgeber geschrieben. Freies Internet.
Der Urs E. Gattiker ist Buchautor. Unter anderem hat er ein vielbeachtetes Buch über Viren geschrieben, Gründer und technischer Direktor von der Sidetrap Labs und von casecontact.org. Auf dem Informationsportal dreht sich alles um die IT-Sicherheit. Urs Gattiker, deine Webseite ist ein Frühwarnsystem für Computeranwender. Woher weißt du denn vor allen anderen, wenn da irgendeine Gefahr im Anzug ist?
Ja, ich sitze wie die anderen, zum Beispiel auch wie die Hersteller auf Netz. Man findet etwas, dann fängt man mit anderen Leuten darüber an zu reden. Und dann plötzlich stellt man fest, das ist wirklich eine Verletzbarkeit an der Software. Und dann orientiert man den Hersteller. Letztens haben wir einen rausgelassen über Tele2-Probleme im Internet. Und wir sind nach Standards vorgegangen und Tele2 hat ein bisschen versagt. Es ist dann einfach lang gegangen und was dann am richtigen Ort war, hat es dann funktioniert. Das hat aber auch wieder demonstriert, dass wenn man im globalen Marktplatz arbeitet, muss man ein System haben, wo die Fachleute viel schneller herkommen, wenn sie etwas finden, das gefährlich ist für den Kunden und für die Firma.
Dann kommen wir zum Goodie von der Woche. Das Goodie ist ein Mitbringsel von unseren Gästen. Theo, was hast du mit dabei?
Ich habe hier ein geniales Programm für Weihnachten, das heisst Tux Paint. Das ist eine Gelegenheit, wo Eltern mit ihrem Kind, mit ihrem kleineren Kind, können wirklich etwas Kreatives machen. Es ist einfach ein geniales Malprogramm, das für alle Betriebssysteme gibt.
Urs, was hast du mitgebracht?
Ich habe eigentlich nur einen Link zu unserer Webseite, zu den Tools. Da gibt es über 60 Tools für Windows, aber auch für Apple-Nutzer. Die sind alle gratis. Und die betreffen Sicherheit, zum Beispiel gratis Firewall, gratis Antivirensoftware und so weiter.
Mein Goodie ist etwas für Heimkinofans mit wenig Geld. Statt einen teuren Beamer zu kaufen, kann man sich nämlich für rund 500 Franken einen selber bauen, aus einem Hellraumprojektor und einem passenden LCD-Panel. Ausprobiert habe ich das selber nicht, aber es klingt doch sehr vielversprechend. Die Bastelanleitung gibt es im Internet. Die Links findet ihr unter www.dagi.ch/digitalk. Die, die uns im iTunes hören, können auch einfach auf das Bild unten links klicken. Dann kommen wir zu den News. 72% von allen Deutschen sind der Ansicht, Computerspiele wie Counter-Strike hätten eine Mitschuld an Gewalt in den Schulen. Das hat eine Studie vom Forsa-Institut im Auftrag vom Spiegel ergeben. 59% sind dafür, die Games zu verbieten, wie das Niedersachsen und Bayern machen wollen. Die Umfrage ist kurz nach dem Amoklauf von Sebastian B. in einer Schule von Emstetten durchgeführt worden. Urs Gattiker, siehst du Counter-Strike als Sicherheitsrisiko für Gesellschaft?
Die Sache ist ja das, dass man die Wissenschaft weiss, dass solche Spiele zu grösseren Bereichen von Gewalt führen und zu grösserer Aggression führen. Also in der psychologischen Forschung hat man das über eine Studie gehabt, über 30 Jahre. Wenn man das weiss, warum macht man nichts dagegen?
Ich glaube nicht, dass man es verbieten kann. Es wäre schön, wenn man es könnte, aber es geht nicht. Ich bin überzeugt, dass solche Spiele einzelne Leute dazu bringen, zu morden. Es gibt Studien, dass Militär solche Simulatoren einsetzt und dass sie viel mehr töten, nachdem sie durch so einen virtuellen Kurs gelaufen sind. Es ist für mich eine Frage der Abstraktion. Einfache Spiele, die machen nichts. Bei den Linux-Spielen kann man den Bill Gates noch einmal mit einer Fliegentätsche blutig schlagen. Das ist nicht sehr geschmackvoll, aber es tut sicher niemand brutalisieren. Hingegen eben so Counter-Strike und so Sachen, die sind für mich echt gefährlich, obwohl die Mehrheit der Leute sicher nicht dadurch brutalisiert wird. Und es vielleicht sogar Einzelne gibt, die das als Ventil dient, wo sie in der Realität weniger gewalttätig sind. Aber mir macht es vor allem Angst für die Zukunft, wenn dann mit virtueller Realität dann noch viel mehr auf uns zukommt mit gut funktionierenden 3D-Brillen. Da kommt noch ein ganz gewaltiges Problem auf uns zu.
Orange und Sunrise müssen die sogenannten Terminierungsgebühren senken. Die fallen an, wenn man als Kunde von einem von den drei Schweizer Mobilfunkanbietern mit seinem Handy aufs Netz von einem anderen Anbieter anruft. Swisscom hat die Gebühren schon müssen senken, doch jetzt hat die Wettbewerbskommission WEKO festgestellt, dass auch Sunrise und Orange marktbeherrschende Positionen haben und zu viel verlangen. Urs Gattiker, Orange sagt, sie haben 20% Marktanteil und damit sicher keine beherrschende Stellung. Haben die damit recht?
Ja, ich möchte das nicht so einfach beantworten mit Ja oder Nein. Ich möchte Ihnen sagen, dass eigentlich wieder mal ein Beispiel ist für, dass die Schweiz die Regulierung nicht richtig anpackt. Wir regulieren nicht Kabelmärkte, wir regulieren aber mobile Kommunikation und in anderen Ländern wird alles reguliert. Und weil das nicht so ist, haben wir Konkurrenz auf der Infrastruktur statt Konkurrenz beim Service. Das heisst also, verschiedene Infrastrukturen konkurrenzieren gegeneinander, wobei der eine oder der andere hat ein Monopol auf eine Infrastruktur, wie Cablecom. Ich habe ja auch immer einen gewissen Biet nur von der Cablecom TV bekommen und nicht von jemand anderem. Und da sollte es eben anders sein, dass eben die WEKO und SPACOM das Ganze als eins anschauen und sagen, das sind Kommunikationsmärkte, die werden reguliert. Auf der anderen Seite kann eine Firma, wie zum Beispiel Sunrise, eben auch Fixtelefonie anbieten über das Netz von der Cablecom, was ich nicht kann. Ich finde, Terminierungsgebühren sind das Problem, ja, aber sie sind nicht die Wurzel des Problems.
Theo Schmid, freust du dich jetzt auf billigere Handytarife?
Mir geht es eigentlich nicht groß an. Ich brauche das Handy etwa einmal im Monat.
Bist du da irgendwo auch ein Technologieverweigerer?
Nein, überhaupt nicht. Ich tue auch Voice over IP, also Internettelefonie betreiben. Dort ist zwar das viel billiger und universeller, aber dafür funktioniert es im Verhältnis relativ schlecht.
Konsumentenschützer verklagen Cablecom, und zwar wegen dem Digitalfernsehangebot. Wenn man das nutzen will, dann muss man die Set-Top-Box vom Kabelnetzbetreiber kaufen oder mieten. Das verstoßt nach Ansicht der Stiftung für Konsumentenschutz SKS gegen die Konzession. Theo Schmid, du bist ja auch Konsumentenschützer. Siehst du das auch so?
Ich sehe das auch so, wobei ich möchte auch wissen, wie das denn bei anderen Angeboten ist, wie zum Beispiel Bluewin TV, wo ja auch gekoppelt ist an ein bestimmtes Gerät.
Und es funktioniert auch nur, wenn man Bluewin als Provider hat. Aber wenn du dich jetzt mal in die Haut vom Cablecom-Chef, Herr Fischer, versetzt, der sagt, wir müssen das machen, wir müssen das verschlüsseln mit unserer eigenen Set-Top-Box als Massnahme gegen schwarze Ehre.
Also ich finde, die öffentlich-rechtlichen Sender, die sollte man eh unverschlüsselt senden. Was die privaten Pay-Angebote angeht, da kann man anderer Meinung sein. Genau das funktioniert ja nicht, wenn eben gerade Cable kommt, Qualitätssender wie Bayern 2 oder so, tut kippen aus dem analogen Bereich, wo alle Leute können empfangen und den Kunden nötigen, dass sie eben eine Set-Top-Box mieten oder kaufen.
Urs Gattiker, inzwischen kommt man das digitale Angebot ab 6 Franken über, das ist doch fair.
Ja, fair hängt immer davon ab, was der Konsument will und was er bevorzugt.
Also ich denke, da kann man es einfach sagen, der Konsument will sehr viel Sender für möglichst wenig Geld.
Ja, die andere Frage ist, brauche ich die Technologie überhaupt oder ist die andere Technologie nicht gut genug? Und das bringt mich wieder zurück zu, was ich schon bei der vorhergehenden Sache gesagt habe, bei der Orange und Sunrise. Im Moment, wenn ich in Cablecom Kunde bin, habe ich entweder das oder das andere Angebot, das sie haben. Sonst habe ich keine Wahl. Und wenn ich einfach könnte auswählen, bei wem dass ich Kabelfernsehen würde haben, das wäre überhaupt keine Diskussion. Wenn Cablecom möchte ihre Box weiterhin verschlüsseln und das so machen, ist das in Ordnung. Aber ich kann im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung, könnte ich dann auch Lieferant B und Lieferant C und Lieferant D am Fernseher auswählen, was in einigen Ländern möglich ist. Und dann wäre das Problem gar nicht und dann hätte auch Cablecom die Box nicht für so viel Geld, weil sie es dann gar nicht verkaufen würde.
Cablecom betreibt als technischer Betreiber vielleicht das Kabel, aber sonst nichts.
Sie könnte auch anbieten, aber ich könnte es auch von einem anderen haben. Das kann ich im Moment nicht. Aber weil wenn sie das Kabel hat, sagt sie, das ist meins. Und es ist ja nicht vorgeschrieben, im Gesetz, dass ich irgendjemand anderem etwas gebe. Und demzufolge gebe ich denen natürlich überhaupt nicht. Ich gebe ihnen keinen Zugang.
Und die Regulierungsbehörde muss hingehen und zu der Cablecom sagen, du musst jedem, der etwas anbieten auf diesem Netz, das Recht eingestehen und sagen...
Ja. Und dann muss man natürlich dann den Preis aushandeln und so weiter, aber das haben andere Länder auch fertig gebracht.
Aber das ist völlig unrealistisch in der Schweiz. So irgendwie,
ja, man hat früher gesagt, es ist auch unrealistisch, wenn man jetzt zu den Swisscom-Leuten vor, ich möchte nur noch mal zitieren, im 2003 hat Swisscom gross gesagt, in einem Pressebriefing, dass Voice-over-IP in der Schweiz nie ein Issue sei und das wäre nie etwas. Und heute, weiss ich nicht, das geht schon über 10% vom Teil vom Traffic geht über Voice-over-IP.
Aber wenn man doch jetzt um nietet über die Set-Top-Box, dann ist doch da kein Thema, dass man das Netz freigibt. Das ist höchstens allenfalls, dass man dann halt übers Internet parallel Zugang hat. Das vielleicht, aber nicht, dass Cablecom das Netz freiwillig, nicht unter massivem Druck.
Und wer wird sie nicht machen, aber das hat sie aber in der Telekommunikationsmarkt ist das auch passiert. Und ich meine, vor 10 Jahren hat das niemand
aber
gesagt.
Aber in der Schweiz würde kein Politiker irgendwie auf die Idee
kommen. Ah, das kommt auch nicht aus der Schweiz. Der Druck kommt sehr wahrscheinlich dann irgendwann aus dem Ausland, weil wenn die Märkte zusammenkommen und die EU schafft das etliche Regulierungen, dann bleibt am Schluss der Schweiz einfach wieder keine andere Möglichkeit, als das irgendwie zu übernehmen. Nur ist das natürlich für mich ein bisschen Vogelstrauß-Politik, also ich tue lieber agieren als reagieren. Und wenn man jetzt einfach wartet, dann ist das zum Nachteil vom Konsumenten und es wäre mir lieber, wenn wir ein bisschen agieren würden.
In der Schweiz wird Windows Vista deutlich mehr kosten als in den USA. Die günstigste Version vom neuen Microsoft-Betriebssystem kostet bei uns 389 Franken. In den USA zahlt man für Vista Home Basic umgerechnet 250 Franken. Die Premium-Ausgabe wird 499 Franken kosten. Theo Schmid, du als Fan von Gratis-Betriebssystemen, was sagst du zu diesen Preisen?
Ich glaube, es ist nicht ein Schweizer Problem, weil die sich etwa auf EU-Niveau belaufen. Aber es ist natürlich nicht sehr gut, dass sogar die Bundesverwaltung, die sehr viel Windows-Systeme einsetzt, auch muss höhere Preise diktiert kriegen von Microsoft, was rechtlich einwandfrei ist. Sie sind frei, Verträge zu machen, wie sie das wollen. Aber die Bundesverwaltung muss die höheren Preise zahlen. Und die Bundesverwaltung hat jetzt einen ungünstigen Vertrag abgeschlossen für die nächsten Jahre. Und wir wären eben gerade aus diesem Grund natürlich schon dafür, dass vor allem öffentliche Verwaltung mehr auf Free- und Open-Source-Software-Systeme setzen, wo eben genau diese Abhängigkeiten nicht entstehen oder weniger entstehen. Und wenn es einem nicht passt, kann man den Anbieter wechseln.
Urs Gattiker, sieht man da nicht einfach den Versuch, dass man da die PC-Verkäufe ankurbeln will, indem wahrscheinlich bei diesen Preisen niemand das Vista einfach so kauft, sondern gerade einen neuen PC postet, wo das schon mit drauf ist?
Also man muss natürlich sehen, es gibt nur einen ganz kleinen Prozentsatz von Leuten, die ihren Computer überhaupt auf Vista werden auffahren. Und das Minimum, das man braucht, ist 1 GB von RAM und es ist eigentlich besser, wenn man 2 hätte. Und viele Computer wird das sowieso nicht gehen. Aber wenn man nur den schmalen Prozent Satz anschauen, bedeutet das für Microsoft 800 Millionen bis 1 Milliarde Einnahmen mehr in den nächsten 12 Monaten.
Gut, sie haben jetzt relativ lang kein neues Betriebssystem gehabt.
Ja, aber ich meine, die Windows-PC-Division die macht ungefähr 30% vom Gesamtumsatz für Microsoft. Und wenn Microsoft ein System für rund 5 Dollar mehr verkauft, also im Schnitt macht sie jetzt ca. 80 Dollar pro Windows-System, wenn es zum Hersteller geht. Wenn sie also 5 Dollar mehr verlangt, dann verdient sie 5 Cent mehr pro Aktie im Jahr 2008. Das ist also auch nicht zu verachten. Es geht also um relativ sehr viel Geld. Aber um jetzt nochmal auf die Preise schnell zurückzukommen. Die Preise die sind von der computerworld.ch und die sind schlichtweg falsch. Es gibt also jetzt schon Systembilder-Versionen, wo man es für 107 Euro bestellen kann online, wo man einfach die ganzen Boxen nicht überkommt. Das andere ist, am Braucher bringt das Programm eigentlich nichts auf einer alten Maschine. Es ist besser, man wartet noch ein Jahr oder zwei, bis man eine neue Maschine kauft.
Wir wollen einen Ratschlag geben, unseren Zuhörern, man muss das nicht unbedingt einfach so kaufen, sondern...
Ich würde sogar abraten, dass überhaupt so kaufen. Das ist eine sehr schlechte Investition, weil die Maschine sehr wahrscheinlich das gar nicht richtig konfiguriert ist.
Also warten, bis man einen neuen Computer
und
braucht.
Und auf keinen Fall einen Computer kaufen vor dem nächsten März.
Warum nicht?
Weil Vista im Moment noch recht viele Probleme hat.
Also bis zum Service Pack 1 mindestens
warten. Bis Service Pack 1 kommt, gar nicht keine Maschine kaufen.
Wer sein WLAN nicht richtig absichert, muss für den Missbrauch den Kopf anheben. Der deutsche Bundesverband Informationswirtschaft meint, jeder zweite von 13,6 Millionen Breitbandanschlüssen in Deutschland werde drahtlos genutzt. Der Verband weist jetzt darauf hin, dass es wichtig ist, dass auch absicheres WLAN. Gerichte haben nämlich in den vergangenen Monaten Betreiber von so WLANs für illegale Downloads zur Rechenschaft gezogen. Urs Gattiker, wie gross ist denn die Gefahr von Trittbrett-Surfer?
Ja, also es kommt schon vor. Ich glaube, dass man haftbar wird für illegale Downloads, wenn man zum Beispiel ein Restaurant hat und jemand das macht, das glaube ich nicht. Weil man macht den Telefonanbieter auch nicht dafür verantwortlich, dass zwei Kriminelle über Telefonleitung ein kriminelles Geschäft absprechen.
Dann ist es ein bisschen einfach, wenn das Gericht sagt, wir wissen vielleicht nicht unbedingt, wer der Schuldige ist, also nehmen wir einfach den, der das Abo jetzt gelöst hat.
Also ich finde, ja, dass man im Gegenteil offene Netze haben, fast wie eine Art Service Public. Das bin überzeugt, dass das mit der Zeit kommt, dass man in Städten mindestens flächendeckendes WLAN hat, wo völlig frei und offen ist. Und das, finde ich, soll die Zukunft sein. Und nicht das, was da versucht wird, die Betreiber von der technischen Infrastruktur für die Benutzer haftbar zu machen. Das finde ich eine grundfalsche Entwicklung.
Dann sind wir beim Hauptthema. Viren, Würmer, Trojaner, Botnets, Spyware, Phishing, Farming, Rootkits. Die Liste von Gefahren im Internet wird immer länger und länger. Darum reden wir jetzt im Schwerpunktthema mal über das Thema Sicherheit. Urs Gattiker, vielleicht ganz kurz, wie ist die Bedrohungslage im Moment?
Die Bedrohungslage ist nicht schlimmer als vor 6 Monaten. Und wenn die Leute vorsichtig sind, dann passiert nichts. Ich habe immer ein Beispiel, wo ich von einer älteren Frau rede, die seit 10 Jahren keine Firewall hat und kein Antivirenprogramm und sie hat kein Problem auf ihrem Computer. Einfach, weil sie vorsichtig ist und nicht Sachen macht, die man nicht machen sollte.
Theo Schmid, kannst du als Linux-Anwender nur über die Sicherheitsprobleme lachen oder beschäftigt dich das auch?
Es beschäftigt mich natürlich. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Viren und andere Sachen, die per E-Mail kommen und sogenannte direkte Attacken aus dem Netz. Und bei den direkten Attacken, das sind alle Systeme in etwa ähnlich, aber bei E-Mail ist es klar, da müssen also Benutzer von Linux oder Mac OS X Computer müssen sich da keine grossen Sorgen machen. Aber was alle Nutzer natürlich immer mehr bedroht und was ich eine grosse Zunahme in letzter Zeit feststelle, das ist einfach Spam. Und der Spam wird hauptsächlich heutzutage abgeschickt von sogenannten Botnets. Also das sind Computernetzwerke von gehackten Windows-Computern. Aber das Problem, das betrifft dann die ganze Welt und da ist man dann machtlos.
Urs Gattiker, ist die Wahrnehmung richtig, dass ein Sicherheitsproblem ein sehr häufiges Windows-Problem ist?
Ja, es ist vielleicht schon ein Windows-Problem. Aber der Grund für das ist sehr wahrscheinlich auch, dass das Windows natürlich die grösste Verbreitung hat. Über 90% der neuen Maschinen, die man kauft, heute in der Schweiz, haben Windows installiert. Wenn man jetzt das aber wechselt und plötzlich 50% aller Maschinen haben Linux drauf, dann geht natürlich auch die Bedrohung auf für Linux.
Können wir das noch ein bisschen analysieren vielleicht? Was genau an Windows ist denn unsicher?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Es hat natürlich auch über 6 Millionen Linien von Code. Und wenn man davon ausgeht, dass für 1000 Linien von Code ein normaler Programmierer 5 Fehler macht und dass es dann vielleicht abdrucken mit Überprüfungen und so weiter auf 2, da kann man sich selber ausrechnen, da gibt es vielleicht 50, 60 oder was immer 1000 Fehler in dem ganzen System, wo man nicht alle gefunden hat.
Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, grundsätzlich sehe ich da auch ein Problem von der Architektur. Da könnte man vieles sehr viel einfacher machen.
Ich möchte nicht sagen, dass man das nicht anders machen kann und dass das nicht ein Problem ist. Aber der Fakt ist, dass wir es heute so haben, dass wir über 90% der Leute brauchen das Programm und es wird sich sehr wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren auch nicht gross ändern.
Also du findest, Vista bringt da keine Verbesserung? Du hast keine
Vista bringt schon ganz bestimmte Verbesserungen, dass man zum Beispiel nur noch als ein Low-Level-User kann arbeiten. Das heisst, wenn man normal arbeitet mit Windows Vista, hat man nicht mehr die gleichen Rechte, wie man vorher hatte.
Aber das könnte sein, das wäre seit Windows 2000 möglich.
Das ist ja gerade das Grundproblem. Also ich glaube, Linux und Mac OS X-Systeme sind nicht per se besser als Windows-System. aber die Historie ist einfach, dass Windows stammt von DOS ab, das ist ein PC-Betriebssystem, und Linux und Mac OS X stammen von Unix ab, das ist ein Grossrechnersystem. Darum von Anfang an hat das Sicherheitsmechanismen von Grossrechnern drin gehabt, unter anderem eben, dass es immer User gibt, die sich anmelden, und Administratoren, und der User hat nie ein Administrationsrecht.
Das ist ein sehr guter Hinweis, weil bei Windows Vista wird das endlich mal konsequent durchgesetzt, dass man als normaler Anwender nicht mit Administrationsrecht schafft, hätte aber man eigentlich schon seit Windows 2000 können machen. Das ist irgendwo einfach ein bisschen zu wenig forciert worden.
Einfach die Rechner, die man im Laden kauft, die sind einfach schlecht konfiguriert. Die sind für Komfort konfiguriert und nicht für Sicherheit, weil das Benutzer wollen. Und das sind dann einfach Konsequenzen.
Man ja, da müssen wir vielleicht mehr Kundendienst betreiben, wenn man das rigider konfigurieren würde, wenn dann die Leute mehr Fragen hätten.
Also mit Vista macht man es ja sicher rigider und besser. Ich befürchte allerdings bei Vista, dass es jetzt auf die andere Seite ausschlägt und dass man die Kunden dermaßen ärgert mit Aktivierungssystemen und deren Mechanismen und alles Mögliche, dass es dann schon fast zu weit auf die andere Seite geht.
Ich habe im Symantec im neuesten Sicherheitsreport gelesen, dass die eher davon ausgehen, dass Vista neue Sicherheitsbedenken werden auslösen.
Ja, es gibt einmal ein grundsätzliches Problem. Microsoft hat sich Sicherheitstechnologie eingekauft.
Also du meinst den Windows Defender zum Beispiel?
Ja, das ist Defender, aber auch wie ein Anti-Spyware-Tool und so weiter. Das ist schon besser. Aber das Problem ist, dass heute der Konsument ein Problem hat, ein anderes Programm zu installieren, das Sicherheit macht, weil Microsoft den Code nicht den Herstellern gegeben hat, damit sie ihr Programm haben können, richtig machen können. Im Endeffekt kann der Konsument nicht mehr die Wahl treffen, was er findet, ist für ihn am besten. Ich warte jetzt einfach darauf, dass irgendwann einmal ein Hersteller, wie zum Beispiel jetzt in Deutschland Aldi, einen Computer eben bringt, der vorkonfiguriert ist in Linux und all die Sachen drauf hat, und mit Open-Source-Software, dann muss ich mich mit dem Vista gar nicht mehr rumschlagen. Es geht wirklich nur ums Geld. Hewlett-Packard hat offiziell bekannt gegeben, wo sie angefangen haben, in Asien Linux-Maschinen zu vertreiben, die sind rund $150 einfach billiger. Und heute geht man sogar davon aus, dass in Europa dann ein Computer, der heute Aldi für 100.000 Euro verkauft, vielleicht dann nur noch 800 Euro kosten, wenn er all die Microsoft-Software nicht mehr hat. Das hat natürlich einen Gewinneinbruch zu tun für den Verteiler und für die Windows und so weiter, und was die Interessen sind. Aber vom Konsument her hätte ich gerne Maschinen, die das gar nicht drauf hat. Linux, Open Source, sparen Geld, kein Problem, keine Kopfschmerzen, und jetzt gehen wir.
Theo Schmid, würdest du sagen, Open Source ist per se viel sicherer als Closed Source? Da kann ein Antivirenhersteller hingehen und sich den Code anschauen, und dann sieht er genau, wenn er die Software schreiben muss, dass das richtig funktioniert.
Also per se ist es vielleicht nicht sicherer, aber es hat eben verschiedene Eigenschaften, die gewisse Sicherheitsvorteile geben. Das, was du ansprichst, Matthias, das ist wahrscheinlich das, dass eben Open Source, da werden auch Fehler entdeckt, die werden sofort veröffentlicht. Und was jetzt anders ist als bei proprietäre Software ist, dass jedermann die Fehler darf reparieren. Und bei den wichtigen Programmen gibt es auch Leute, die das gerade sofort machen und gerade sofort die Patches veröffentlichen.
Microsoft würde jetzt da wahrscheinlich sagen, aber es ist doch viel sicherer, wenn wie bei uns ausgewiesene Experten die Lecks flicken und nicht, wie du gesagt hast, jeder, der da sich das nur irgendwie zutraut.
Ja, es ist eine Frage von der Quantität. Microsoft hat zwar sehr viele hervorragende Software-Spezialisten, aber Open Source hat die ganze Welt. Da kann keine einzige private Firma da mitheben.
Aber die Privatfirma sagt, wir geben Sicherheit, indem wir anstehen für das Produkt, und bei Open Source Software steht niemand an. Im Zweifelsfall
ist... Aber das war das Missverständnis lang von der Corporate World, die einfach gesagt hat, es gibt kein Ertragsmodell mit Open Source Software, man kann kein Geld verdienen. Demzufolge kann man auch keinen Service bieten. Aber das ist heute nicht mehr so. Es gibt heute spezialisierte Firmen, die den Service für Firmen und für öffentliche Verwaltung machen. Das kostet dann unter Umständen weniger, aber man hat gleich Service, man kann gleich davon leben. Open Source heisst nicht, es ist alles gratis. Es heisst einfach, es ist open, man kann es anschauen, man kann es diskutieren, man kann es verbessern, aber man kann es auch nur verbessern, wenn es die Community akzeptiert.
Es ist zwar bequem, wenn man eine Monokultur hat, aber das ist per se unsicher, weil es so viele gleiche Systeme hat. Gerade bei der Linux-Welt gibt es sehr viele verschiedene Versionen. Sie sind zwar kompatibel zueinander, aber sie sind doch alle ein bisschen verschieden. Ich kann das mit einem lebendigen Wald vergleichen, wo es verschiedene Baumsorten hat. Und genau wie der Wald mit verschiedenen Baumsorten resistenter ist gegen Erkrankungen als eine Monokultur, nur aus Fichten zum Beispiel, ist das in der Computerwelt das Gleiche. Vergleichen.
Und trotzdem, trotz allen Sicherheitsbedenken, kaufen die Leute halt Windows und wollen Windows und wollen nicht Linux. Und
das ist ein bisschen einfach.
Nein, das ist doch eine Tatsache.
Nein, das ist keine Tatsache. Es ist das Angebot. Ich habe gerade gestern versucht, in einem Laden rein eine Maschine überzukommen, die pre-installed Linux hat. Das ist unmöglich. Ich habe
keine
Maschine.
Wieso? Das musst du ja gar nicht im Laden. Das kannst du ja abladen. Kannst du selber installieren. Das musst du ja nicht im Laden.
Der Normalverbraucher macht Maschine auf und will nichts mehr installieren.
Okay? Du kannst auch bei Dell angehen und sagen, ich will einen Rechner ohne Betriebssystem drauf.
Aber sie machen keine Werbung dafür. Sie schreiben keine Werbung.
Ja, sicher mit. Nein, was ich damit will sagen, ist zum Beispiel, ich möchte das herstellen, wie zum Beispiel Hewlett Packard in den Philippinen oder in Indonesien, einfach jedes System auch noch Linux konfiguriert bringt und das auch so verkauft. Schon pre-installed, alles drin. Und das ist heute nicht möglich, weil heute haben die Hersteller ganz, ganz strenge Lieferungsbedingungen von den Windows, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und in welchem Markt, dass sie es dürfen nicht.
Aber wenn die Kundschaft sagt, wir wollen Rechner mit Linux und die Nachfrage besteht, dann gibt es die Rechner mit Linux. Aber die Kundschaft besteht nun mal nicht drauf.
Nein, die Kundschaft besteht schon, aber als Privatanwender kann man das nicht. Aber ich würde es so sagen, wenn öffentliche Verwaltungen wie in Frankreich einfach sagen, wir kaufen nur noch Open Source und wir kaufen nur noch Systeme, die mit Linux konfiguriert sind.
Oder wie wäre es denn, wenn die Schulen das zum Beispiel machen?
Ja, da haben wir aber ein Beispiel in der Stadt Zürich. Ich meine, die Stadt Zürich hat ja vor 2 Jahren alle Apple rausgerührt und ist auf Windows gegangen, wenn ihnen auch andere Leute gesagt haben, sie sollen auf Linux gehen. Und heute haben sie ein System, das von der Swisscom gemanagt wird und das System hat Probleme. Alle 2 Monate müssen Passwörter gewechselt werden, aber wir wissen noch nicht, wie viele Lehrer und Schüler ihre Passwörter vergessen. Weil es so schwierig müssen sein, also von der Praxis her nicht funktionieren. Und man hat argumentiert, wir brauchen Windows, weil nur dann sind unsere Schüler fähig, in der Unternehmen zu arbeiten. Es gibt mir einfach nicht das Signal, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, da sehr viel verstanden haben oder sich richtig haben beraten lassen.
Wir haben ja bei der Stadt Bern genau das gleiche Problem gehabt und die tun jetzt das Zürcher Modell kopieren. Und ihr Hauptargument, warum sie nicht etwas Neues wollen haben, ist, weil sie selber zu wenig Kenntnis haben zum Open-Source-System einsetzen. Mhm. Und dann ist eine weitere IGOPCO-Politische, die gesagt hat, man sollte jetzt Informatiker einstellen mit freien Open-Source-Kenntnis. Und dann ist die IGOPCO, ja, wir haben gar keine Projekte dafür, das wäre rausgeworfenes Geld. Mit solchen Argumentationen muss man sich halt auseinandersetzen.
Aber natürlich, das glaube ich euch sofort, aber das liegt daran, weil die Leute Windows kennen.
Genau.
Und sie wollen nicht Linux kennenlernen. Es ist im Grunde genommen für Anwender einfach, Linux kennenzulernen. Man kann sich Knoppix abladen, man kommt das sogar auf Computerzeitschrift über. Man muss nur die Cover-CD nehmen, seinen Computer damit aufstarten und dann kann man es ausprobieren. Und wenn es einem gefällt, kann man umsteigen. Man kann es kennenlernen. Ich würde nicht den Leuten sagen, steigen von einem Tag auf den anderen um, weil es braucht schon eine gewisse Umgewöhnungszeit.
Man kann auch umsteigen in Raten. Also gerade der Ratgeber, den ich geschrieben habe, der hat eine DVD beigelegt. Kann man beim Konsumentenschutz bestellen. 15 Franken. Die DVD kann man reinschieben und 3 Minuten später hat man ein komplettes Linux-System mit ein paar 100 Programmen drauf, das wunderbar funktioniert.
Vielleicht nochmal zurück zum Sicherheitsthema und probieren da die Schuldigen einzugrenzen. Was sind denn die Anwender? Sind die nicht einfach häufig viel zu sorglos?
Ich glaube, man muss ein bisschen schauen, wie bei der Zahnprävention, die wir haben, wo wir schon in der Schule jemanden haben, der kommt und zeigt, wie man Zähne putzen muss und am Schluss hat man Intus und man putzt Zähne. Jetzt, ich sage nicht damit, dass die Schule muss jetzt auch für den Computer etwas machen, weil die Schule kann nicht alles machen. Und wir geben heute schon der Schule enorm viele Aufgaben, die vielleicht nicht mehr so viel zu tun haben mit Lehren. Und man muss im Computer auch anfangen, sich richtig zu verhalten. Und das ist die Aufgabe der Eltern, dass sie ihren Kind beibringen. Klick nicht auf alles drauf, geh nicht auf eine Webseite, wo du nicht weisst, was es ist.
Wäre vielleicht auch vorsichtig. Bei Counter-Strike ein guter Hinweis.
Sicher, auch bei Counter-Strike, das ist eigentlich eine Aufgabe der Eltern.
Darf man als Anwender erwarten, dass das Ding einfach sicher ist? Oder kann man umgekehrt die Erwartung haben an jemanden, der einen Computer benutzt, dass er ein gewisses Mass an Selbstverantwortung hat und wie gross müsste denn das Mass sein?
Man vergisst manchmal, dass die heutigen PCs sind enorm komplexe Maschinen, die ein Vielfaches von der Rechenleistung haben, die früher noch Grossrechner hatten. Und es ist einfach nicht möglich, dass man so komplexe Maschinen sehr einfach administrieren kann. Wo wäre ein PC PC hat, muss halt auch sich ein bisschen einsetzen für seine eigene Sicherheit. Der Hauptsicherheitsrisiko ist nicht, dass man gehackt wird, sondern ist ganz schlicht, dass man Daten verliert, wenn man sie aus Versehen löscht. Das Beste, was man kann machen kann, ist Backups machen.
Provider, könnten die mehr machen? Bluewin, Cablecom?
Ich nenne das Konflikt 3E. Also der Kunde will ein besseres Produkt für weniger Geld. Mitarbeiter und vor allem Manager wollen immer mehr Geld verdienen und sichere Jobs haben. Und natürlich wollen auch die Aktionäre mehr Geld verdienen. Das heisst jetzt also bei Bluewin oder bei anderen fragt sich immer, ist der Kunde bereit, dass er zahlt für den Service? Im Idealfall wäre es ja so, dass der Kunde bereit wäre, für so etwas zu zahlen und demzufolge dann einen Provider auswählt, der ihm die bessere Sicherheitslösung offeriert für einen gewissen Aufpreis.
Also gibt es bei Bluewin? Man kann Firewall abonnieren, man kann einen Virenschutz für die Mailbox abonnieren. Viele wollen das nicht.
Ja, wollen das auch nicht, weil es zum Teil auch nicht ganz funktioniert. Also es ist ja nicht perfekt. Aber wenn das so ist, dass der Kunde das nicht will oder nicht bereit ist, dafür zu zahlen, dann muss man dem Kunden natürlich irgendwie die Möglichkeit geben, dass er selber auf der Maschine kann. Also wir haben ja unsere Toolbox drin. Wir haben gratis Firewall, gratis Antivirenprogramm, gratis Anti-Spam, gratis Phishing. Da müssen sie immer so vorgehen, wie sie es machen mit Bargeld oder mit ihrer Haustür. Immer schön abschliessen, immer schön aufpassen, wie der Theo gesagt hat, Backups machen und dann kann eigentlich nicht viel passieren. Und nochmal, man kann 20 Viren auf dem Computer haben, solange dass man nicht draufklickt, passiert nichts.
Oder als Linux-Anwender darf man sogar
draufklicken. Richtig, ja. Um da zum Schlusspunkt zu kommen, eure Tipps, wie soll man sich schützen, Urs?
Jeder Nutzer, wenn er im Markt ist für eine neue Maschine, dann muss er sich zuerst mal fragen, für was er die neue Maschine brauchen will. Und wenn er E-Mail machen will und Textverarbeitung und so weiter und so fort, dann kann er sehr wahrscheinlich ohne weiteres auf Linux und auf Open Source gehen. Dann kann man natürlich auch noch sagen, ja, dann gehe ich auf einen Apple und lasse auf meinem Apple beide Systeme laufen. Aber ich würde sagen, dass 80% der Nutzer wären bestens dran, wenn sie Open Office würden brauchen auf einem Linux-System.
Das tue ich natürlich voll befürworten. Und das Mac OS X ist von der Sicherheit her sicher auch nicht schlecht. Ein Tipp, den ich noch geben möchte, ist, dass man, wenn man eine permanente Verbindung hat ins Internet, ist ein sogenannter NAT-Router brauchen und nicht ein einfaches Modem.
Wenn man das nicht hat, es gibt überhaupt keinen Grund, warum das ein Kabelmodem angeschlossen ist, wenn man nicht am Internet ist. Mhm.
Kann es abschalten.
Abschalten.
Ja. Und sonst, das Antivirenprogramm als Windows-Anwender kommt man nicht drum herum.
Ich würde es empfehlen, aber wie gesagt, solange dass man nicht draufklickt, passiert nichts.
Aber das ist natürlich so, dass ältere Versionen von Outlook und Internet Explorer, die sogar Viren ausführen, ohne dass
richtig,
man draufklickt.
Das stimmt, ja.
Wichtigste Sicherheitsmaßnahme ist, keine ältere Version vom Internet Explorer brauchen.
Weil es ist ganz klar, dass man Outlook Express auf keinen Fall braucht. Man braucht auch nicht Outlook als Mailprogramm und man braucht ganz sicher auch nicht den Internet Explorer.
Also man braucht Firefox, man braucht Thunderbird
oder
Eudora, wo jetzt inzwischen auch Mozilla Thunderbird ja.
Der Safari ist gleich wie der Konkurrent von Linux.
Ja.
Also es gibt sehr viele Programme. Aber wenn schon die Outlook und so weiter, müssen es die neuesten Versionen sein.
Ich danke euch, Theo, Urs, vielen Dank für den Besuch.
Bitte.
Und gute Zeit bisher, wieder mal bei unserem Digitalk mit dabei sein. Okay. Merci vielmals. Wir haben, wie das von unseren Hörern gewünscht worden ist, die MP3-Version von unserem Digitalk jetzt deutlich kleiner gemacht. Statt 35 MB ist sie jetzt noch 20 MB gross. Die Umstellung ist nicht ganz ohne Probleme gegangen. Hörer haben uns dann darauf hingewiesen, dass wir plötzlich alle mit Mickey Mouse Stimmen geredet haben. Das Problem haben wir jetzt gelöst. Jetzt ist der Podcast auch als MP3-Variante einigermaßen leicht abzuladen. Wie immer sind ihr eingeladen, uns Feedback zukommen zu lassen. Sendet das an leben@tages-anzeiger.ch. Wenn ihr wollt, schickt uns euren Kommentar auch als Audiodatei, dann können wir euch an dieser Stelle auch mal direkt zu Wort kommen lassen. Nächste Woche steht der Digitalk ganz im Zeichen von Windows Vista. Mit dabei ist ein Vertreter von Microsoft, der zu dem neuen Betriebssystem Stellung nimmt. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger gsi, präsentiert vom Comparis Price Finder. Dem Vergleich für Unterhaltungselektronik auf dem Handy.